Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Das ist jetzt sicher nicht so ganz leicht anzuschließen, aber wir wollen ja hier in der Gemeinde ganz bewusst Freude und auch Leid miteinander teilen. Bestimmt, wer oder was bestimmt mein Leben? Denken wir einen Moment mal darüber nach. Wie frei, wie selbstbestimmt sind wir wirklich? 40% etwa von dem, was wir täglich tun, entscheiden wir aktuell gar nicht bewusst, sondern das entspringt geprägten Gewohnheiten, belegt eine Statistik. Wir alle haben Denkgewohnheiten, Gefühlsgewohnheiten, Verhaltenswohlgewohnheiten ausgeprägt. Und wenn wir darüber nachdenken, dann können wir ein wenig sortieren, wie viele davon eigentlich für uns hilfreich sind, gut sind. Was bestimmt mein Leben? Vielleicht die neuesten Nachrichten, meine WhatsApp- oder SMS-Nachrichten, die mich dauernd verfolgen oder die ich verfolgen muss? Wird mein Leben von meinem Alltag bestimmt, von Sorgen und Ängsten, die sich mit meinem Alltag verbinden können? Jesus identifiziert einen Bestimmungskiller, der uns Leben raubt. Und ich denke, Jesus möchte uns heute fragen, drehst du dich um Gott und seine Ziele oder drehst du dich um deinen Alltag und deine kleine Welt? Die Frage könnte auch genauso lauten, vertraust du Gott und setzt du ihn an Nummer eins oder sorgst du dich? Wir wollen heute in einen Text schauen, in der Bergpredigt in Matthäus 6 überliefert, heißt es sogar in modernen Übersetzungen in der Überschrift, macht euch keine Sorgen. Ab Vers 24, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld, also das Materielle, leben. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Und vielleicht fällt uns da eine andere Geschichte ein, die Jesus einmal erzählt hat, die Geschichte vom reichen Kornbauern, der sich vornahm, noch größere Scheunen zu bauen, bis er sich dann endlich zur Ruhe setzen konnte. Und er baute immer größere Scheunen und darüber verstarb er, bevor er alles genießen konnte und sich zur Ruhe setzen. Jesus sagt hier weiter im Text, weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um? Und jetzt könnte man vieles einsetzen. Er sagt, um eure Kleidung. Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Und ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er euch vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Wir merken immer wieder, wenn wir ins Neue Testament schauen, dass sich alles auf die Vertrauensfrage reduziert. Egal wie wenig oder viel Vertrauen wir haben, Jesus lädt uns ein, dieses Vertrauen, was wir haben, Gott hinzubringen. Im Text heißt es weiter, zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist ganz schön klar und unmissverständlich, was Jesus da sagt. Also ich denke, bei anderen Dingen, sagen wir mal, wenn es um Stehlen gehe, dann wären wir uns schnell einig und würden sagen, ja, Stehlen ist nicht gut, das sollten wir nicht. Sorgen, würde ich sagen, sind im Gegensatz zum Stehlen aber doch gesellschaftsfähig, also ganz gut akzeptiert. Man würde fast sagen, das ist normal, dass man sich Sorgen macht. Und vielleicht würde sogar jemand sagen, man sollte sich Sorgen machen. Fast eine Tugend der Deutschen, wie wir statistisch merken. Aber Jesus sieht das ganz anders. Nur wer Gott nicht kennt, macht sich Sorgen. Dabei müssen wir verstehen, dass Sorgen etwas ganz anderes ist als Vorsorge treffen und sich um etwas kümmern. Also wir können sehr wohl im Vertrauen auf Gott eine Vorsorge treffen, die sinnvoll ist. Wir können auch sehr gut im Vertrauen auf Gott eine Vorsorge treffen im Sinne einer Fürsorge, also uns um etwas kümmern. Das geht alles im Vertrauen auf Gott. Aber was gar nicht zusammenpasst, ist sich vertrauensvoll sorgen. Das ist nämlich ein Gegensatz in sich. Also Vertrauen und sich sorgen ist ein Widerspruch. Das liegt daran, dass Sorgen nämlich unser Denken so gefangen nehmen, dass Gott am Ende keinen Platz mehr darin hat. Und deshalb sagt Jesus dann, euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Er liebt euch so sehr. Er richtet eure Augen auf euer Leben. Er weiß, was ihr braucht. Ihm entgeht nichts. Und er möchte sich kümmern. Unbewusst werden wir vielleicht bestimmt von Sorgen. Drehen um sich selbst, das ist sich Sorgen machen. Und da kommen wir in eine Sorgenspirale. Und Jesus erklärt hier, dass Sorgen von mangelndem Vertrauen kommt. Von mangelndem Vertrauen in Gottes Liebe und mangelndem Unterordnung unter Gott. Es gibt einen anderen Text im Matthäus-Evangelium, Matthäus 16, da fragt er seine Jünger auch, wieso macht ihr euch denn gleich Sorgen? Ich lese diesen Text von Vers 5, um uns da nochmal mit hineinzunehmen, also Matthäus 16. Als sie an das andere Seeufer gekommen waren, stellten seine Jünger fest, dass sie vergessen hatten, Brot mitzunehmen. Ist uns vielleicht auch schon passiert, dass wir samstags abends merken, ach, kein Brot für Montag im Haus. Aber gut, bei uns gibt es sonntags ja auch die Bäcker, die aufhaben. Aber für Jesus war dieser vergessene Einkauf völlig unwichtig, gemessen an dem, was für ihn wichtig war im Leben. Aber seine Freunde hatten nichts Wichtigeres sich zu tun, als um diese Alltäglichkeiten zu kümmern. Und deshalb waren sie darin auch gefangen. Wenn Alltäglichkeiten zur Priorität werden, dann werden unwichtige Dinge völlig überbewertet. Wie wichtig sind uns eigentlich solche täglichen Details? Und wie flexibel sind wir? Ist es eigentlich ein Streit wert, dass wenn jemand aus der Familie unsere Lieblingssalami vergessen hat zu kaufen, dass wir uns darüber ärgern? Wäre das nicht eine gute Gelegenheit zu sagen, wenn sie dann wieder auf dem Tisch ist, freue ich mich besonders darüber? Oder ist es wirklich so schlimm, wenn ein bestimmtes Hemd noch in der Wäsche und nicht gebügelt ist? Vermutlich ist es ja nicht das Einzige. Vielleicht freuen wir uns das nächste Mal über die Auswahl, die wir wieder haben. Oder ist es wirklich so dramatisch, am Hochzeitstag keine Rosen zu bekommen? Brauchen wir diesen floralen Beweis, um nicht abzustürzen? Also die Liste lässt sich beliebig verlängern. Wie viel Energie fließt in negative Reaktionen auf vergleichsweise doch unwichtige Details? Jesus war es also in der Geschichte überhaupt nicht wichtig zu klären, wer für diesen nicht besorgten Einkauf verantwortlich war oder irgendwen dafür zu rügen, dass sie Brot vergessen hatten. Er nahm die Situation willkommen auf, um ihnen etwas Tieferliegendes zu erklären. Er warnte seine Jünger, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Also damit meinte er die Lehren der religiösen Führer, die sich wie Hefeteig ausbreiteten und negativ das Volk durchsetzten. Aber man merkt, die Jünger sind im ganz anderen Film. Die Jünger überlegten, was er wohl damit meinte. Das sagt er bestimmt, weil wir Brot vergessen haben, sagen sie sich. Wir merken, sie drehen sich um etwas ganz anderes als er. Sie machen sich Sorgen, etwas falsch gemacht zu haben. Sie vermuten, er wirft uns vor, wir haben einen Einkauf vergessen. Also sie hören etwas, was Jesus überhaupt nicht gesagt und nicht gemeint hat. Aber je mehr wir uns um Alltägliches drehen, desto angegriffener reagieren wir, hören wir das, worin wir gefangen sind. Jesus merkte, worüber sie sprachen. Sie haben nämlich gar nicht ihn gefragt, was meinst du denn mit diesem Sauerteig? Und dann kommt er auf sie zu und sagt, weshalb macht ihr euch denn gleich Sorgen, wenn einmal nichts zu essen da ist? Traut ihr mir so wenig zu? Werdet ihr nie zur Einsicht kommen? Habt ihr vergessen, dass ich 5000 Menschen mit 5 Broten gesättigt habe? Und wie viele Körbe habt ihr mit Resten gefüllt? Oder denkt an die 7 Brote, die ich an 4000 Menschen verteilt habe. Und wie viel ist damals übrig geblieben? Wie kommt ihr auf den Gedanken, dass ich vom Essen rede? Wenn ich euch sage, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Erst jetzt begriffen sie, dass Jesus mit dem Sauerteig die falschen Lehren der Pharisäer und Sadduzäer gemeint hatte. Sorgen kommt von mangelndem Vertrauen. Dann ist man nämlich irgendwie auf so einer ganz falschen Spur, wie wir in der Geschichte merken. Und Sorgen bedeutet eine mangelnde Unterordnung, also mangelnde Demut. Damit meine ich, Gott nicht Gott sein zu lassen, ihm nicht zu vertrauen, dass er als Gott, als Schöpfer des Universums unser Leben sehr wohl unter Kontrolle hat, es zum Besten führen will, ihm eigentlich zu unterstellen, dass seine guten Prinzipien in unserem Fall nicht greifen können und eben, warum auch immer, nicht ernst zu nehmen sind. Deshalb schreibt Petrus im ersten Brief, Kapitel 5, und ich zitiere das jetzt mal wörtlich nach einer wörtlichen Übersetzung, weil dann der Zusammenhang deutlicher wird, demütigt und euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr, also demütigt euch, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also es ist ein Zeichen von einer gesunden Demut, ein Zeichen, Gott Gott sein zu lassen, wenn wir Gott unsere Sorgen bringen, wenn wir sie an ihn abgeben, denn er ist besorgt für uns. Gott sagt, hey, es ist mein Job, mich um dein Leben mit den ganzen Details zu kümmern. Es ist so, als wenn schon jemand aus eurer Familie losgegangen ist, samstags die Brötchen holen, und es wäre einfach unnötig, wenn ihr auch noch losgeht und auch noch mal zum Bäcker rennt. Gott ist schon besorgt um uns. Sorgen werden uns immer anfliegen, dagegen werden wir uns nicht wehren können. Aber es ist die Frage, ob wir diesen Ball aufgreifen und was wir damit machen, ob wir diesen Ball dann krampfhaft festhalten oder ob wir ihn vielleicht nur fallen lassen, dann wird er uns auf die Füße fallen und wehtun, oder ob wir, was Jesus uns hier sagt, was die Bibel uns sagt, diesen Ball der Sorgen auf Gott werfen. Ich meine, dazu braucht es zumindest unsere innere Beteiligung, eine gewisse Aktion, eine gewisse Dynamik, ein gewisses Aufbäumen gegen die Sorge, um sie auf Gott zu werfen, sie loszulassen. Und ein dritter Punkt, der auf der Folie steht, aus einer anderen Geschichte wissen wir, Sorgen ersticken Leben. Jesus erzählt ein Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und beschreibt uns Menschen und uns in verschiedenen Lebensphasen. Und da sagt er, der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, aber die Sorgen des Alltags ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Jesus erzählt in der Geschichte also, dass Sorgen Frucht verhindern, dass Sorgen den guten Lebensstrom Gottes abknicken. So als wenn wir bei einer Rebe am Weinstock irgendwas abknicken, dass der Saft nicht mehr laufen kann. Und dafür sind wir verantwortlich, wenn wir einen Knick da reinbringen. Denn wer das Heute nicht genießen kann, der lebt immer im Gestern oder im Morgen. Die Sorgen werfen uns immer auf die Dinge zurück, die gewesen sind und bringen uns gedanklich schon in die Zukunft. Aber wir können das Heute gar nicht mehr ausschöpfen, gar nicht mehr genießen, das Gute im Heute gar nicht mehr sehen. Jesus lädt uns ein in ein sorgloses und erfülltes Leben. Das bedeutet aber nicht, dass es ein faules oder ein leichtes Leben ist. Nein, wir sollen ja ganzheitlich beteiligt sein. Wir sollen uns Gedanken machen. Wir sollen mit ganzer Leidenschaft uns investieren. Wir sollen unsere ganzen Begabungen einsetzen, unsere Kräfte investieren, aber eben nicht an unser Leben, sondern für Gott und seine Sache. Und deshalb führt Jesus diesen angefangenen Abschnitt, den wir gelesen haben, zu Ende mit dem Vers 33. Sucht aber zuerst Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch alles andere dazugeben. Dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Was ist das für ein Versprechen? Sucht zuerst Gottes neue Welt und lebt nach seinem Willen. Dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Ich fand diese Woche interessant, wenn man in den griechischen Text schaut, werden nämlich zwei verschiedene Worte hier verwendet. Das Wort Sorgen ist das Wort, was Jesus immer verwendet, was wir nicht tun sollen. Im Gegensatz zu diesem anderen Wort, was hier mit Suchen beschrieben ist. Also ich dachte zunächst, wenn man nämlich in moderne Übersetzungen guckt, dass man sagt, okay, wir sollen uns nicht um unser Leben sorgen, aber wir sollen uns um Gottes Welt sorgen. Also Sorgen kann schon richtig sein, je nachdem, worum ich mich sorge. Aber Jesus will nicht mal, dass wir uns um Gottes Welt sorgen. Dazu sind wir auch gar nicht in der Lage. Das kann nur er wirklich gut. Wir sollen uns einfach gar nicht sorgen, weder um seine Welt noch um unser Leben, sondern was wir tun sollen, ist Gottes Welt suchen, uns danach ausstrecken. Sorgen ist nämlich grundsätzlich in Gottes Wort negativ belegt und steht im Gegensatz zu Vertrauen. Also es ist wichtig, dass wir Gottes Reich suchen, uns danach ausstrecken. Der Befehl, uns nicht zu sorgen, heißt aber eben nicht, dass wir uns um nichts mehr kümmern sollen oder keine Vorsorge treffen. Ein Beispiel. Wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit es morgen regnen soll, dann ist es eine sinnvolle Vorsorge, wenn ich mein Dachfenster, bevor ich zum Büro gehe, schließe oder wenigstens einigermaßen zudrücke. Also es ist überhaupt generell ganz schlau, wenn man Dachfenster hat, da eher vorsichtig mit umzugehen. Außerdem ist so eine Vorsorge auch schlau, weil man dann viel entspannter auf der Arbeit sitzen kann, wenn der erste Platzregen niedergeht. Und man muss sich dann nicht gleich sorgen, ob man im Wohnzimmer schon schwimmen kann. Also, sollte ich allerdings mal schlecht vorgesorgt haben oder der Platzregen ist absolut gegen die Wettervorhersage eingetroffen, denn wir machen Fehler, wir sind Menschen und außerdem bei aller Fortschrittserrungenschaft haben wir eben nicht alles im Griff, auch nicht das Wetter, dann ist die Frage, was passiert dann in der Situation? Und da ist die Einladung, die Jesus ausspricht, dass wir uns dann vertrauensvoll im Gebet an Gott wenden, an den Herrn des Universums und ihn bitten, dass er unsere Inneneinrichtung bewahrt vor Schaden. Natürlich werden wir nicht im Büro einfach nur sitzen bleiben und Gott loben darüber, was wir schon alles mit ihm erlebt haben und was wir alles aus der Bibel kennen an guten Geschichten, wo wir wissen, wie Gott übernatürlich eingegriffen hat. Sondern es ist gut, wenn wir uns das alles vergegenwärtigen und Gott danken, aber trotzdem nach Hause losfahren, wenn das denn möglich ist. Aber unsere Gedanken damit füllen, was Gott kann und was Gottes Möglichkeiten sind. Also mich dafür entscheide, Gott Priorität zu geben und seinen Möglichkeiten. In so einem kritischen Moment ist es ein Zeichen von Vertrauen, mich um Gott zu drehen, statt um den absoluten Unglücksfall. Bei so einer Entscheidung für das Sorgen oder falls ich in eine geprägte Gewohnheit des Sorgens verfalle, wäre nämlich dann ein ganz anderer Film dran und abgelaufen. Ich sehe im Büro schon das gesamte Szenario von Wasserschäden, die mir jemals berichtet sind, vor meinem inneren Auge mit allen Details. Ich bin schon völlig ratlos, weil ich nicht weiß, wohin wir als Familie umziehen werden, solange die Wohnung repariert wird. Ich verdamme mich selbst, dass mir so ein Fehler passieren konnte und ich das Dachfenster auflassen konnte. Ich stelle mir die ganzen gesammelten Vorwürfe meiner Familie vor, dass ich schuld bin, dass alles im Wasser untergegangen ist. Ich sehe uns schon verarmen, weil die Versicherung den Schaden nicht bezahlt. Und wenn ich dann losradle, könnte es sein, dass ich unterwegs in meiner Panik auch noch Passanten anfahre, weil ich ja völlig durch den Wind bin. Also, für Gott ist in so einem Film wenig Platz. Und definitiv merken wir, dass wir eine Chance haben, dass wir Gewohnheitsmuster durchbrechen, dass wir uns ermutigen lassen von Jesus, dass wir uns nicht so um uns und unsere Sorgen drehen und uns zersorgen, sondern dass wir uns auf Gott ausrichten. Dann wird uns leicht ums Herz. Jesus befiehlt uns viel mehr, uns nicht zu sorgen, als er sagt, dass man nicht stehlen soll. Wahrscheinlich, weil er weiß, dass wir in dieses Muster so schnell verfallen. Wir sollen Gott suchen, uns um ihn drehen. Und das ist das Anti-Stress-Rezept überhaupt, was in der Bibel ausgegeben wird. Denn wenn wir uns um Gott drehen, haben wir gar nicht mehr so viel negative Energie, die wir in unseren Alltag stecken könnten. Das ist eine echte Befreiung. Sich um Gott zu drehen, vergleicht Jesus mit einer Suche. Also, wenn ihr etwas sucht, vielleicht einen Schlüssel, dann wisst ihr doch, da seid ihr so richtig beteiligt. Ihr lasst keinen Winkel unangeguckt. Ihr richtet euch zielgerichtet aus. Ihr denkt nach, wo kann ich ihn hingelegt haben. Ihr gebt euch alle Mühe. Suchen ist eine ganz intensive Sache. Da sind wir voll und ganz beteiligt. Und Jesus hat Geschichten vom Verlorenen und vom Suchen, einer großen Rettungsaktion erzählt und des Wiederfindens. Und damit hat er Gott beschrieben, der auf der Suche nach uns ist und uns wiederfinden will, dass wir ihm den ersten Platz im Leben geben und er uns dann unser Leben erfüllen kann. Suchen steht also für ein hohes Engagement, für das alles zurückgestellt wird. Im Neuen Testament werden wir ermutigt, dass wir nicht gelebt werden oder uns als Opfer von Umständen sehen, sondern im Leben herrschen. Paulus schreibt das in Römer 5, Vers 17, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wenn wir Gott den ersten Platz in unserem Leben geben, wenn wir uns auf ihn und seine Möglichkeiten ausrichten, dann sind wir keine Opfer mehr, sondern können wir mit Gottes Hilfe unseren Alltag aktiv gestalten. Dann werden wir erleben, wie Gott uns Dinge ergänzt und zufügt. Indem wir Gott den ersten Platz geben, bekommen wir alles andere geschenkt, verspricht uns Jesus. Wollen wir uns darauf einlassen? Es gibt eine interessante Kurzgeschichte, die Auktion. Da geht es darum, dass auf einer Auktion Bilder versteigert werden, und zwar Meisterwerke. Der Mann, dem die Bilder gehörten, ist verstorben. Er war ein berühmter Künstler. Sein Sohn ist im Krieg umgekommen und wurde noch vor seinem Tod von einem Kameraden gemalt. Und man kann sich vorstellen, dass dieser Kamerad im Krieg sicher nicht ein Kunstwerk gemalt hat. Vermutlich konnte man den Sohn wenigstens einigermaßen als den erkennen. Und das Komische war jetzt bei der Auktion, dass als allererstes dieses Bild vom Sohn, das ja gar kein, nicht der Künstler gemalt hatte, sondern der Freund im Krieg, dass dieses Bild als allererstes zur Versteigerung stand. Nun regten sich alle auf, weil sie wollten, dass endlich die richtige Versteigerung beginnt und dieses Bild doch am besten zurückgestellt werden könnte. Das war doch gar nicht wirklich vom Künstler, das sollte nur sein Sohn zeigen und das hatte irgendwer, ein Niemand, gemalt. Das will doch keiner ersteigern. Also es gab Murren und Drängen, endlich weiterzumachen und dieses Bild zu überspringen. Aber endlich erbarmt sich der früher angestellte Gärtner und gibt all sein Geld aus, denn er weiß, dass dem verstorbenen Künstler der Sohn alles bedeutet hat. Und auf dem Bild ist ja der Sohn zu sehen. Er erhält also das Bild. Und dann wird überraschenderweise verkündigt, dass die Auktion zu Ende ist. Das versteht keiner. Alle denken, was ist jetzt los? Aber im Testament stand, wer das Bild des Sohnes kauft, bekommt alle Meisterwerke dazu. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, sucht aber zuerst Gottes Reich, seine neue Welt, lebt nach Gottes Willen, dann wird er euch alles dazugeben. Also das Ganze, das echte Leben gewinnen die, die Gott, die Jesus den ersten Platz geben. Und das sagt Jesus in einer anderen Szene in Markus 8, Vers 34 bis 38. Hört her, rief Jesus seinen Jüngern und den Menschen zu, die bei ihm waren. Wer mir nachfolgen will, der darf sich nicht mehr um sich selbst drehen. Der darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Denn was gewinnt ein Mensch, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er aber selbst dabei Schaden nimmt? Er kann sein Leben ja nicht wieder zurückkaufen. Wer sich hier vor den gottlosen Menschen schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, den wird auch der Menschensohn nicht kennen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird. Wir könnten jetzt viele Lebensgeschichten hören und ich denke, das werden wir in 2 Wochen, wenn Erlebnisberichtsgottesdienst ist, weil Menschen erfahren haben, wenn sie Gott vertrauen, sorgt sich Gott um sie. Und Jesus ermutigt uns alle, dass wir darauf uns heute einlassen, dass wir vertrauen, wenn wir uns auf Gott und seinen Willen konzentrieren, dass er uns dann alles ersetzen wird, was wir wirklich brauchen, unseren tiefsten Mangel. Und ich finde, das macht das Leben ja auch ein Stück einfach. Es erspart auf lange Sicht viel Stress und Leid. Auch wenn die einzelnen Entscheidungen dadurch nicht immer leicht sind, bis sich immer mehr gute Gewohnheiten wie Reflexe entwickelt haben, Gott an Nummer 1 zu setzen. Aber Jesus redet hier von dem Kreuz, das jeder auf sich nehmen muss. Und Paulus im Neuen Testament redet davon, dass wir unser Altes um uns selbst kreisen, dass wir das kreuzigen müssen, in den Tod geben müssen. Das ist sicher immer wieder ein herausfordernder Weg, eine grundsätzliche Entscheidung und immer wieder eine Entscheidung. Aber es ist der einzige Weg, sorgenlos und friedevoll zu leben. Und das Gute ist, jede Entscheidung mit der richtigen Prioritätensetzung auf Gott wird uns jede weitere Entscheidung in diese Richtung erleichtern. Es ist wie ein Weg, der gebahnt wird. Und was heißt es nun konkret, Gott den ersten Platz zu geben? Das bedeutet doch vorrangig, meinen Alltag so zu gestalten, dass Gott optimal vorkommt, dass er groß rauskommt. Und wir können immer wieder hinterfragen, Jesus, wie kann ich denn denken und fühlen, wie kann ich mich verhalten, dass du zum Zug kommst, dass du rausspringst aus meinem Leben. Und ich denke, dass bei dieser Fragestellung uns dann auch vieles auffallen wird an Zeitkillern, unnötigen Ballast, was wir hoffentlich an Gott abgeben, abwerfen können. Immer wieder stehen wir vor der Wahl, aber wir dürfen uns heute und immer wieder für Gott als Nummer 1 entscheiden. Unser Gehirn ist ja so konstruiert, dass es uns für Gewohnheiten belohnt. Bei Gewohnheiten wird weniger Energie verbraucht und das Gehirn sendet zudem Glückshormone. Also ein Glücksfall. Es lohnt sich, gute Gewohnheiten zu prägen, Gott an Nummer 1 zu setzen. Und wenn es eine gute Gewohnheit wird, mich reflexartig für Gott als Nummer 1 zu entscheiden, dann sendet sogar schon mein Gehirn Glückshormone. Es wird immer einfacher auf diesem Weg, Gott die Nummer 1 sein zu lassen. Und das bedeutet konkret, und wir können uns ein paar Situationen aus unserem Leben vorstellen, dass wir zum Beispiel wahrhaftig leben, statt uns herumzumogeln. Ein Leben ohne Notlügen. Ein Leben, in dem ich sage, was ich meine und meine, was ich sage, in dem ich verlässlich bin. Oder für meinen Umgang mit der Zeit bedeutet das, dass ich meine Gewohnheiten und Freiräume danach gewichte, ob sie mich Gott näher bringen oder mich anderen Menschen näher bringen oder nicht. Dass ich Gott und Menschen, die Gott mir anvertraut hat, Zeit einräume und es nicht auf morgen und übermorgen verschiebe. Oder wenn es um Erziehung geht, dann sollte es uns weniger kümmern, welche Leistungen unsere Kinder gerade in der Schule bringen und welche Abschlüsse sie vielleicht mal erzielen und ob sie später einen Arbeitsplatz bekommen werden. Sondern das Wichtigste ist ihre lebendige Beziehung zum lebendigen Gott und dass wir sie da prägen und dass sie das an uns erleben. Das sollte das Wichtigste sein, denn wenn sie mit Gott im Bund sind, wenn sie Gott an Nummer 1 setzen werden, dann wird ihr Leben gelingen. Oder wenn es darum geht zu arbeiten, ganz egal, ob bezahlt oder unbezahlt, was immer wir tun jeden Tag, es kann eine willkommene Gelegenheit sein, durch meine Arbeit Gott zu ehren. Also mein Verhalten bei der Arbeit kann jeden Tag, da wo ich arbeite, sozusagen ein gelebter Gottesdienst sein, ein öffentlicher Gottesdienst, sichtbar für alle Menschen. Wenn unser Lebenswerk Anbetung ist und unsere Arbeit Gott ehrt, dann brauchen wir uns keine Sorge über die Rentenversicherung machen. Oder was Finanzen angeht, dann wissen wir, alles gehört in unserem Leben Gott. Und wir orientieren uns einfach an seinem Wort und vertrauen, dass er sich zu seinen Zusagen stellt. Bestimmt war die Frage, und ich denke, Gott möchte uns heute einladen, unsere neue Bestimmung zu finden oder in die Bestimmung, die wir haben, hineinzuwachsen. Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott berufen. Und in der klaren Ausrichtung auf ihn, dort ist Lebenserfüllung zu finden. Jesus war die konzentrierte Gegenwart Gottes. Und das Schöne ist, Gott möchte in unser Leben kommen. Er möchte mit seinem Geist in unserem Leben Platz nehmen. Gott in uns, das ist Friede. Das ist das Ende aller Sehnsüchte. Gott nahe zu sein ist mein Glück, heißt die Jahreslosung. Also wird alles darauf ankommen, wie wir in unserem Leben Gottes Gegenwart, wenn wir ihn eingeladen haben, in unser Leben verwalten. Und damit meine ich, wie wir ihn als Gast aufnehmen. Wir wissen aus anderen Kulturen, dass Gastrecht ganz hoch steht, das höchste Recht ist. Wir Deutschen sind ja verhältnismäßig ungastlich. Aber Gastfreundschaft bedeutet in anderen Ländern, dass der Gast König ist. Dass der Gast, dass man für den alles macht. Da gibt man fröhlich und selbstverständlich noch das letzte Hemd und man freut sich, empfindet es als persönliche Ehre, wenn es dem Gast noch besser geht als einem selbst. Also wenn wir Gott in unser Leben einladen, kann das nur so sein, dass er so ein Gast wird, der König ist in unserem Leben, der Herr unseres Lebens wird. Gott können wir nur als solchen Gast einladen oder er bleibt draußen. Aber Gott können wir allen Raum geben. Und die Erfüllung unserer Träume ist dann nur ein Nebenprodukt, dass wir Gott, dass wir Jesus, seinen Geist optimal beherbergen in unserem Leben. Bestimmt, Bestimmung. In Römer 14, Vers 7 heißt es, denn die Königsherrschaft Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist Barmherzigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wollen wir unter diesem Motto leben? Barmherzigkeit, Friede und Freude? Das bietet uns Jesus an. Mit der Priorität, Gott die Nummer eins zu geben, haben wir das größte Versprechen, das uns hier überhaupt jemand machen kann. Das ist die beste Lebensversicherung und die beste Zukunftsperspektive. Jesus sagt uns, wenn wir unsere Verantwortung ergreifen und Gott den ersten Platz geben, dann wird es Gottes Verantwortung sein, sich um alles andere zu kümmern. Und darauf können wir vertrauen. Ist das vertrauenswürdig? Ich würde sagen, bestimmt. Das ist eine friedevolle und eine kraftvolle Bestimmung, die wir haben. Amen.